Hurensöhne, der Musikpodcast mit Gartenede und Pensen Paletti.
Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Folge 3 von Tourensöhne und eure Tourensöhne sind wieder am Start, beziehungsweise der große Tourensohn und der kleine, denn der Große ist wie immer in Gestalt von Pensen Paletti hier.
Gibt es Groß und Klein? Das habe ich ja eigentlich gewusst.
Ich habe ja nur wunderschön ein kleiner Tourensohn, weil ich war ja nur auf einer Tour.
Ja, aber du warst ja auf vielen Touren. Du hast ja
geguckt.
Also jahrzehntelang vor der Bühne dir Dinge reingepfiffen.
Das stimmt.
Oder?
Also und so. Das Schöne ist, über die ganzen Jahre, während du auf Bühnen standst und ich davor, haben wir viele Locations kennengelernt. Genau darum soll es heute gehen, denn ich glaube, da können wir uns heute gut austauschen über gute Locations und schlechte Locations. Denn
wir haben gerade über die Wuhlheide gesprochen noch.
Eben.
Jüngst.
So ist es. Aber Wuhlheide tatsächlich, willst du da schon direkt rein? Weil wir haben uns ja so ein bisschen vereinbart für ein kleines Ranking, was wir heute starten wollen.
Jetzt erinnere ich mich.
Musst du mal kurz blättern in deinem Heft mit den Notizen.
Ja, ne? Jetzt habe ich es gesehen. Hier vorne steht das. Hier vorne habe ich überblättert, da dachte ich, das ist irgendwie die erste. Na, erzähl mal.
Aber lass doch mal ganz am Anfang anfangen. Ja. Welche Voraussetzungen braucht denn ein Club, dass du sagst als Musiker, hier ist irgendwie geil?
Also was mir gut gefällt, ist ein Klo auf dem Backstage. So, oder im Backstage-Bereich, sage ich jetzt mal.
Absolut mit.
So, total wichtig, dies, das. Und einer meiner liebsten Clubs ist das Logo in Hamburg. Und da gibt es überhaupt mal gar kein Klo.
Also
im
doch
Backstage.
Gar nicht so eine große Voraussetzung.
Genau. Also es ist immer so ein bisschen so, es kommt natürlich irgendwie ein bisschen drauf an, so. Aber so grundsätzlich, ich glaube, so willkommen sein schockt auch. So, weil die Räumlichkeiten der Location sind natürlich irgendwie auch ein großer Teil, aber wenn die Menschen nett sind, dann kann der Laden auch ein bisschen mittelmäßig sein oder so, dann hat man ja irgendwie ein ganz anderes Gefühl, dass man da irgendwie aufschlägt. So, weißt du? Deswegen das zum Beispiel jetzt mit dem Logo, ne? So als Beispiel, dass es da kein Backstage-Klo gibt, aber dass irgendwie auch die Kultigkeit damit irgendwie wächst.
Für mich als Konzertgänger ist natürlich eine geile Sache, weil man doch manchmal erschrickt oder erstarrt, wenn dann der Musiker, wegen dem man Geld bezahlt hat, neben einem plötzlich am selben Pissbecken steht.
Genau.
Und ja.
Es können viele interessante Dinge passieren, aber wenn man nochmal so kurz vor der Show irgendwie auf Klo will, ist es nicht jedermanns Sache oder jeder Frau's Sache, dann noch mit irgendwie so vielen Menschen, sage ich jetzt mal, in Kontakt zu kommen, weil du dann vielleicht, was weiß ich, ein bisschen irgendwie drüber nachdenkst, wie es losgeht oder ein bisschen so in deine Zone da oder was weiß ich da begibst oder so. Deswegen, ist das eigentlich, finde ich, normalerweise angenehm auf jeden Fall irgendwie nicht kurz davor irgendwie rauszumüssen. So.
Also ich weiß nicht mehr, ob es auch daran lag damals, ich war irgendwann in den frühen Nullerjahren auf einem H-Blocks-Konzert und da hatten H-Blocks ja auch so einen absoluten Hype.
Ja.
Und das ist aber eine Story, die erzählen wir uns heute noch, wie der Frontmann Henning Wieland dann neben uns auch auf dem Klo stand und plötzlich aber diese Stimmung plötzlich so von, wir haben 3 Bier getrunken, haben jetzt richtig Bock auf ein Konzert zu gehen, zu es spricht einfach keiner mehr, weil sich keiner mehr irgendwie traut, noch was zu sagen, weil jeder denkt, ich will auch nicht dumm dastehen.
Ja.
Das ist so. Das ist eine Story, die auf jeden Fall heute noch rumgeistert. Daher, was für dich vielleicht als Künstler
auf jeden Fall.
Ein Problemchen in Anführungsstrichen sein kann, ist vielleicht für dich ein Konzertbesucher.
Man tritt natürlich ganz anders in Kontakt, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall.
Und wo du auch sagst, mit wie vielen Leuten man vielleicht vorher in Kontakt kommt, muss ich halt sagen, was für mich auch so eine Sache ist, ist die Größe des Clubs.
Ja.
Also für dich als Musiker wahrscheinlich, ich vermute fast, je größer, desto geiler kann es sein.
Also, selber eins zu geben, meinst du?
Ja, wenn du oben auf der Bühne stehst und ich sag mal, du stehst nicht vor 100, sondern wir sagen mal so eine Größe, die auch noch im Raum erkennbar ist, so von 2000 Leuten, ist dann glaube ich so, wo ich so denke, da ist dann groß schon irgendwie geiler.
Das ist, das hat natürlich ein ganz anderes Flair, das Konzert an sich, ja, aber wenn wir über die Location sprechen, ist es eigentlich so, dass es, je größer es wird, natürlich auch so ein bisschen unpersönlicher wird. Und also bei den großen Stars, sage ich jetzt mal, die so Arenen spielen oder was weiß ich, sind das halt alles, glaube ich, so ähnliche Bauten, die dann so ewig lange Gänge haben, alle so hell gestrichen oder gar nicht gestrichen oder was weiß ich. Und dann hast du da deine Umkleidekabinen und so ein bisschen alles ist so ein bisschen funktional, sag ich jetzt mal so. Da geht natürlich so ein bisschen der Flair, sag ich jetzt mal, von so einem Punkschuppen oder von grundsätzlich jetzt so ein bisschen so Kultur, so ein bisschen verloren, so, ne? So.
Das muss ich dir aber auch sagen, ist auch als Konzertbesucher so, weil ich das Gefühl habe, wie zum Beispiel Logo, sind wir so bei wie viel? 300, 400 Leuten, glaube ich.
Ja,
ne?
450 so, 400, oder so, irgendwie sowas.
So.
Ja, genau.
Das ist auch für mich als Zuschauer, der irgendwie jetzt gerade so, wenn man in den 20ern ist und ist dann so irgendwie Hals über Kopf dann auch begeistert und verliebt in der Band, ist es auch so, dass ich mich in einem kleinen Club eher gesehen fühle,
ja, okay,
als so in der großen Masse unterzugehen.
Ja, ja. Also es ist natürlich auch für die Leute, die auf der Bühne stehen, ein ganz anderes Feeling. Ich habe 2005 oder sowas bei einer Sängerin mal so Gitarre gespielt und da haben wir ein paar Konzerte von Grönemeyer Support spielen können und dann halt nicht in so einer Arena, sondern im Fußballstadion. So. Und man war natürlich irgendwie aufgeregt, wie das so wird und so, aber das war wirklich abgefahren, dass man da eigentlich mehr so wie, als würde man Fernsehen gucken und du guckst über so eine Masse da so rüber und es ist eigentlich so, also man hat gar nicht mehr so den Augenkontakt zu den einzelnen Menschen, die überhaupt da sind, so. Und also das ist auch auf der Bühne das Gleiche quasi, mhm, weißt du?
Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass wenn du dann wirklich auf dieser Größe bist, mit du spielst Stadien, dann irgendwie so dieses Ding auch hast, ich glaube, du hast dann auch überhaupt keine Möglichkeit mehr zu interagieren, sondern du spulst dann, glaube ich, auch so, du spielst deine 90 Minuten Setlist und dann, weil du kannst ja, also da aber, auf irgendwen einzeln einzugehen.
Nee, das ist ja auch immer so, wenn du einzeln eingehst auf eine Person, ist es ja oft so, dass es dann so ein bisschen, das Konzert an sich ein bisschen sperriger wird, sage ich jetzt mal so. Und für die Leute, die das wirklich interessiert und die wirklich da drin sind und Superfans und Freaks und so, ist es dann vielleicht was ganz Besonderes. Ich sage jetzt mal, das Phänomen, die Ärzte haben das auch auf ganz groß hingekriegt, sage ich jetzt mal so, weißt du, aber wenige Bands können das, die so ihre Konzerte unterbrechen können und auf einzelne Leute eingehen. Ich weiß noch, wie beim Terremoto Festival 99.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja so Ende 90er, Anfang 2000.
Genau, 99 glaube ich, ja, in Hamburg, wo die Foo Fighters dann nachmittags spielten. Und da ging es um Sebastian. Und dann holte Dave Grohl Sebastian auf die Bühne, der irgendwie wohl den Stinkefinger ihm zeigte, so ein bisschen feixend. Und dann holte er sich Sebastian auf die Bühne, der dann irgendwie vor ihm niederkniete und für den Song dann halt quasi den Mittelfinger ihm zeigen musste aus 1 Meter Entfernung auf der Bühne und alle hatten großen Spaß, inklusive Sebastian. Es war eine große Freude. Aber das machen eigentlich oder können nur wenige Bands machen in dieser Größe. So, also ich würde mich fast wahrscheinlich nicht an diesen Auftritt erinnern, hätte es nicht diese Aktion mit Sebastian gegeben, weißt du so? Mhm. Aber ich kannte auch jedes Lied und fand, weißt du, kannte die Band und so. Für jemanden, der vielleicht, sage ich jetzt mal, im Stadion, Fußballstadion, irgendwas Großes, wegen den Hits dahin geht und das jetzt nicht so total verfolgt, sondern aus dem Radio kennt oder so, ist das dann vielleicht der Moment, wo man dann irgendwie Bier holen geht oder was, dass es nicht irgendwie kapiert, was jetzt da los ist, weil das irgendwie hunderte Meter von einem weg passiert und man gar nicht schnallt, was da Phase ist. Deswegen werden, glaube ich, so große Konzerte auch abgespult und das ist gar nicht jetzt negativ gemeint, sondern es ist halt so ein bisschen so eine Show.
Eine Produktion.
Es ist eine Produktion, genau. Ja. So, genau.
Aber wo du gerade sagst, Foo Fighters, muss ich auch sagen, ich glaube, da waren wir auch beide, haben uns aber an dem Abend, glaube ich, verpasst, Trabrennbahn, glaube ich, vor 6 Jahren oder sowas. Und da muss ich auch sagen, das war ja verdammt groß, weil das war ja so nur Foo Fighters quasi an dem Abend mit irgendwie Vorband und so.
Ja.
War dann, ich glaube, 40.000 Mann oder sowas.
Also mindestens.
Und das war irre. Da muss ich aber wirklich sagen, da hatte mich Dave Grohl an dem Abend auch so im Griff, dass ich dachte, der hat irgendwie auch an dem Abend geschafft, die Leute mitzunehmen. Ich war
der kommt natürlich auch aus einem jahrelangen kleine Clubs abspielen so und der ist natürlich auch einer, der wenigen, der das dann wirklich auch so irgendwie zelebrieren kann. Es gibt ja nicht so viele, die dann wirklich auch darauf Bock haben, weißt du? Und im ersten Moment irgendwie wie irre auf die Bühne da Schrängel, 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 Hausmeister-Intro, drrr, alle spielen Geballer, Geballer, Geballer und er rennt erstmal den Steg 100 Meter lang und sagt zu jedem gefühlt guten Tag, weißt du? Das macht nicht jeder, so, weißt du? So, da musst du ein bisschen Bock drauf haben und er kriegt das, finde ich, aber auch tatsächlich jetzt so im Vergleich zu Terremoto, wo ein paar Tausend waren und jetzt irgendwie Zehntausende, so kriegt er es auf jeden Fall hin, so.
Inklusive der kleinen Randanekdote an diesem Tag mit dem Weinhandel Krohl, der glaube ich gegenüber des Hotels irgendwie wohl war, in dem die Foo Fighters untergebracht wurden und Dave Grohl an dem Abend irgendwie rumscherzte auf der Bühne mit, er hat ja einen Weinhandel in Hamburg und lädt alle ein und am nächsten Tag irgendwie 200 Mann mit Foo Fighters T-Shirt bei Weinhandel Krohl standen. Und Inhaber tatsächlich dann auch sagte, irgendwie wird diese ganze Sache gut für uns alle ausgehen und hat dann wirklich großzügig Wein ausgeschenkt. Und Dave Grohl wirklich tatsächlich dann aus seinem Hotel nach drüben gelaufen kam, gesagt hat, er übernimmt die Rechnung, hat wohl auch noch einen Wein mitgetrunken und ist dann wieder seiner Wege gegangen. So.
Halbwahrheit oder?
Nee, also habe ich dann tatsächlich im Anschluss tatsächlich irgendwie auch in der Zeitung und so gelesen, dass das auch der Inhaber dann sagte für uns und so, alles geil, er kam dann und es war ganz wunderbar. Toll, haben dann noch Bilder gemacht für unseren Laden und so.
Ja, da
so.
Geht einem doch das Herz
ja,
auf.
Ja, das finde ich
so?
Eine schöne Story.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wer macht das noch?
Ja, richtig. Ja. Wer trinkt schon Wein heutzutage, wo es so gutes Bier gibt? Aber dann daher würde ich sagen, gehen wir doch auch mal rein, was ist denn so eigentlich wichtig für den Ort, wo man spielt, wie man spielt und überhaupt?
Ja.
Und wir haben natürlich wie immer unsere Telefonjoker auch mitgebracht. Yeah. Und ich würde sagen, wir fangen heute mal wieder mit dem ganz wunderbaren Hirsch an.
Ja.
Und hören mal, was er so zu sagen hat.
Einen guten Club zeichnen folgende Sachen aus. Eine gute Anlage, das gut klingt, das ist eh klar. Ein bisschen gutes Licht sollte natürlich auch da sein. Ich finde auch immer sehr, dass es nicht so ein langes, schlauchiges Ding ist, sondern eher breit und vielleicht auch noch ein paar Stufen, sodass verschiedene große Menschen auch von überall sehen können. Markthalle Hamburg hier mal als Beispiel genannt, finde ich zum Beispiel sehr gut. Dann als Band, aber natürlich auch immer sehr entscheidend noch der Ladeweg. Zum Beispiel das B58 in Braunschweig, wo man einfach draußen bei minus 10 Grad irgendwie eine steile Treppe hoch muss. Das ist dann nicht so ganz beliebt, als wenn einfach man ranfährt und hinten die Tür geht auf und man ist direkt auf der Bühne. Das muss ich sagen, ist schon so ein Faktor, der dann bei mir den Club so ein bisschen steigen lässt in der Hackordnung.
Hat man als Künstler so eine Hackordnung, wo man sagt, das ist ein guter Club. Oder es gibt, glaube ich, schon so Locations, wo man sagt, da fahren wir immer wieder gerne hin, weil die Leute sind nett und
ja, auf jeden Fall.
Es ist alles problemlos so rundherum.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt auch so besondere Sachen, finde ich, so muss ich gerade an das Backstage in München denken, also den Club Backstage, so der auf so einem Parkplatz quasi gebaut ist, komplett aus Containern. Und das ein Riesenareal ist und der Veranstalter oder der Betreiber ist halt so ein Pflanzenfreak und hat halt, was weiß ich, wie viele tausend Blumentöpfe da irgendwie in diversen Größen hingestellt, also bis hin zu Bäumen. Und es ist so ein dschungelartiges Konstrukt da irgendwie. Das ist also wirklich sehr, sehr angenehm. Und auch wo gerade Hirsch das sagt, man kann auf jeden Fall immer mit einem Sprinter irgendwo hinten ranfahren und da ebenerdig laden. Also das schockt natürlich auch total. Aber in dem Backstage München finde ich es auch immer angenehm, wenn man nach dem Konzert, da gibt es so mehrere Größen von Hallen oder von kleinem Club zu einer größeren Halle so und dann noch so eine heiße Arena oder was, das ist so für 600-700 oder was, dass da überall dann noch so ein bisschen was stattfindet, dass man nicht unbedingt so die letzte Party im Ort ist, weißt du, so, das finde ich irgendwie so ganz angenehm, dass man noch irgendwie fußläufig direkt oder irgendwie in der nächsten Tür irgendwo reinfällt und da dann irgendwie nochmal ein bisschen abhotten kann oder zumindest mal gucken kann, was da los ist, irgendwie so, bevor man, also das finde ich irgendwie ganz, ganz nett so.
Und ich glaube, was auch ganz nett ist, wenn man irgendwo dann auch bleiben kann, weil ich erinnere mich sogar daran, dass wir zusammen auf Tour waren in Bremen, glaube ich, und dann wir unser Konzert gespielt hatten und dann dieser Moment kam mit, der Konzertclub wird jetzt zur Disco, Und es muss bis um 11 Uhr dann alles draußen sein und dann geht hier die Disco los. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich auch des Öfteren, weil
auf jeden
mit
Fall.
Den kleinen Konzerten oder mit den kleineren Geschichten wahrscheinlich auch so ein Laden sich über die Jahre wahrscheinlich nicht halten kann und deswegen so ein Doppelbooking halt irgendwie
total,
leisten muss.
Total. Und das Allerbeliebteste bei Bands ist natürlich dann irgendwie durch die angetrunkenen Tanzenden zu laden quasi, weißt du, so, das ist dann so wirklich so, was du dann gar nicht mehr brauchst, irgendwie, so irgendwie ständig dir den Weg, weißt du, so bist eigentlich selber auch schon irgendwie, sag ich mal, ein bisschen im Arsch irgendwie nach dem Konzert und dies und das und schleppst dann die Sachen durch die Menschen, ist natürlich für keinen so richtig schön, so, das, aber es ist auf jeden Fall verständlich so, dass man irgendwie um 10 durch sein muss, weil um 11 die Party losgeht. Wenn man das natürlich weiß, kann man das auch so organisieren, dass auf jeden Fall um 10:45 irgendwie der Bus geladen wird, bis der Einlass kommt. Aber manchmal ist es auch direkt quasi nach dem Konzertende, dass irgendwie der Einlass dann einfach nur geöffnet wird für die nächste Party und dann, naja, so halt, ne?
Ja, stell ich mir dann schon schwieriger vor, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall,
ja. Aber Dinge, die Clubs schöner machen, würde ich sagen, holen wir uns doch einmal noch mal einen Telefonjoker mit.
Unbedingt, die holen wir rein.
Und wir hören mal, was Jonas vom
Ja, FBI. Bitte.
Frage 3 sind wir jetzt. Welche Dinge zeichnen einen guten Club aus? Da würde ich erstmal natürlich selbstverständlich sagen, dass es die Technik ist, dass also technisch alles einwandfrei funktioniert, dass die PA gut ist, gut klingt, dass der vielleicht auch lichtmäßig ein bisschen besser bestückt ist als manche andere. Also, dass wenn man dann mit dem Lichttechniker ankommt, dass man da nicht die Hälfte selber dabei haben muss, sondern dass da auch so ein paar Lampen hängen und vielleicht so ein paar Moving Lights oder was es eben so alles gibt auf der technischen Seite. So gut kenne ich mich damit auch nicht aus. Aber das wäre so das, was es von technischer Seite auszeichnet. Ganz, ganz wichtig ist natürlich Personal. Gerade wenn man dann mit dem Nightliner da morgens um 10 schon den Club betritt, dann ist das schön, wenn man da nette Gesichter sieht. Dass das nette Securities sind, die auch auf jeden Fall zum Publikum nett sind. Das ist ja auch wichtig, weil die sollen ja auch einen guten Abend haben. Das wäre so das, was mir jetzt aus dem Stegreif dazu einfällt.
Und auf jeden Fall, Thema nettes Personal ist wahrscheinlich dann auch, ist man wahrscheinlich auch ganz froh, wenn man vielleicht nicht alles alleine einlädt und auslädt. Oder
ja,
ist das
aber
so
davon,
die
also,
Regel?
Ja, davon musst du erstmal, sag ich jetzt mal, ausgehen. Ja, und manchmal ist man dann positiv überrascht und auf einmal gibt es irgendwie ein, zwei Hands oder sowas. So, das ist, aber wie gesagt, bei größeren Veranstaltungen dann irgendwann auch ganz normal, dass es da irgendwelche Hands gibt, die dann irgendwie, weil es einfach so schnell gehen muss, weil es alles so professionell ist oder bei größeren Festivals oder irgendwie sowas, da ist das quasi auch im Sinne des Veranstalters, dass es jetzt schnell geht und nicht die High-O-Pies von der Band das irgendwie dahin tüdeln, sondern da stehen auf einmal dann 4, 5 junge Leute, die dann einfach damit anpacken und man denkt so, was ist denn hier los? Und du zeigst eigentlich nur so auf die Cases. So und ja, aber also in am Anfang so oder in den kleineren Locations macht man das eigentlich schon selber so.
Also ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, dass wir für das Pack mal recht schnell geladen hatten im Museumskeller, obwohl es die Treppe steil hinaufging, denn ich glaube, wie du sagst, da war so ein bisschen, ich glaube, da haben wir dann so langsam die Stimmung ein bisschen zum Kippen gebracht, weil ich glaube, da ist Band mit den letzten 15 Zuschauern so sehr verschmolzen, dass dann Achim vom Museumskeller irgendwann mal sagen muss, wäre jetzt vielleicht auch mal schön, hier kommt jetzt keine Disco mehr, aber es wäre schön, wenn die Disco, die hier drin noch ist, beendet wird.
Geht jetzt
wir
bitte.
Dann allen geladen haben. Und genau da sind wir bei einem Punkt. Wir wollten ja so ein bisschen mal gucken, so nach unseren Lieblingslocations. Mhm. Und ich muss sagen, Museumskeller Erfurt, gerade, ich habe jetzt so ein bisschen in Klein, Mittel und Groß unterteilt und da muss ich sagen, kleine Locations, Museumskeller Erfurt, mein absoluter Club des Herzens, vielleicht sogar meine absolute Lieblingsclub oder Konzertlocation, die es überhaupt gibt, weil ich glaube, für Musiker ein bisschen schwierig, weil du musst halt wirklich alle Sachen so die Treppe irgendwo runtertragen und machen und tun.
Ja, es
und
ist brutal. Das ist halt so ein Gewölbekeller für
alle, die
es nicht kennen. So, das ist wunderschön und auch die beiden Betreiber halt, die da irgendwie.
Ganz liebe Grüße an Rainer und Achim und
Legenden so. Wir waren, wie gesagt, mit das Pack ganz oft da. Wir waren da und auch mit den Monsters, die ersten Liedermacher-Festivals vor 25 Jahren oder was, waren da und irgendwie sensationelle Abende da gehabt, ne? Aber aber das ist halt auch so eine steile Steintreppe und dann teilweise da diese riesen Case, aber wir hatten mal irgendwie so ein Merch Case, was so schrankgroß war oder so und das ist wirklich die Hölle.
Ja, also sehr, sehr beliebt die Treppe hoch immer ist, sind auch diese Stativ-Cases, dann, ja, wo dann irgendwie ja, so alles von Schlagzeug und Mikroständer so, und
Hardware-Case, Hardware. Dankeschön, der sagt, so, muss hoch. So, genau. Also und, das ist wirklich schlimm.
Ich glaube, das Ding dort ist auch, du hast meistens den Merchandise dann, wenn die Konzerte ausverkauft sind. Und ausverkauft heißt, glaube ich, in der Größe, ich glaube, 100 Leute sind, glaube ich, so Maximum. Mhm. Und dann ist, glaube ich, der Raucherbereich oftmals dann auch der, wo Merchandise verkauft wird.
Gern gesehen.
Und Achim liebe ich ja für seine Art generell sowieso. Und Achim hat teilweise in den Abenden dann die Technik gemacht. Hat die Karten abgerissen, ist dann gewechselt nach drüben, hat die Jacken entgegengenommen und hat nach Bier ausgeschenkt.
So, ne?
So,
ja, ja, das war. Genau. Ja, so ähnlich wie die Bands das machen müssen. Ja, weißt du, wir ja, sprachen richtig, drüber irgendwie richtig, in der ersten Folge oder was weiß ich.
Also,
muss Manager sein, ein Mercher sein, richtig, und irgendwie stimmt, Backliner sein, Gitarrist sein und muss dann irgendwie so, ne?
So, so. Ja. Nee, daher, das auf jeden Fall top klein, bei kleinen Clubs definitiv Museumskeller. Ich lass mich raten bei dir, das Logo in Hamburg.
Ja, ist ja, ist nicht ganz so klein wie der Museumskeller, aber als kleiner Rockclub, ja,
ist
klar.
Ist schon auch ein bisschen
so
ein Wohnzimmer geworden.
Ja, auf
ich,
jeden
oder?
Fall. Also so, wenn man natürlich irgendwie so da verbunden ist über wirklich viele, viele, viele Jahre so und man da auch schon so als Teenie, wie gesagt, so die ersten Konzerterfahrungen hatte, auf jeden Fall, ja.
Also wir durften ja damals mal Vorband bei euch im Logo sein und muss
bei
sagen,
Päckchen.
Im Logo und ich erinnere mich noch, dass ich dann danach mit recht offenem Mund gelesen habe in der Biografie von Oasis, dass dort, glaube ich, auch das erste Deutschland-Oasis-Konzert
so
stattfand.
Ja, ja.
Und auch das erste Slipknot-Konzert in Deutschland, glaube ich, ne? So war das.
Ja, 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 ja. Da erzählt Fred auch immer noch gerne von, der da irgendwie seinerzeit
auch so Security-Mann im Graben gemacht hat.
So ist es, ganz genau. Und die dann auch noch irgendwie, glaube ich, dann noch vor die Bühne irgendwelche Elemente hingebaut haben, damit er überhaupt da alles
drei Schlagzeuge
hinpasst
hat, ne?
Und was ist los und ausverkauft des Irrsinns und genau, und er stand da im Graben mit Chris Singer zusammen und irgendwie die Menschen flogen so und wenn der Sänger irgendwie in die Menschen springt, holt ihn wieder. So war, glaube ich, irgendwie die Aufgabenstellung.
Klingt
so
jetzt auch nicht so nach dem stressfreiesten Abend, würde ich behaupten wollen.
So, also genau, erste Platte Slipknot, danke sehr.
Ja, das ist so, so mittlere Größe, was sagst du da? Mittlere Größe, sagen wir mal so ab Tausender wahrscheinlich.
Ja, also Hirsch sprach es ja auch schon an, also die Markthalle, ferner von Tosch und der wunderbaren Atmosphäre, der menschlichen Atmosphäre, die man da irgendwie erlebt, ist, finde ich, auch diese dass es links und rechts so die Treppen hochgeht, hinten auch noch so, dass alle gut gucken können, dass man pogen kann in der Mitte oder irgendwie was weiß ich da so, das ist es alles möglich so, weißt du, es sind nicht überall Treppen, das ist ja auch wichtig. Und finde ich schon sehr, sehr angenehm, auf jeden Fall.
Absolut, absolut, finde ich auch, habe ich auch in meiner Liste auf jeden Fall bei den mittleren Clubs mit drin, weil ja, die Sicht von überall geil ist, 1000 Leute auch nicht wie 1000 Leute wirken, so und ich finde dort auch noch so ein bisschen menschlich alles irgendwie, so untereinander auch, du merkst auch so, ob du an der Theke stehst oder wo auch immer, du merkst so, es ist hier keiner so, der hier ist, nur weil er muss, sondern es wirkt noch so irgendwie, alle haben Bock irgendwie für den Club dann auch was zu machen. Und damals, ich erinnere mich noch, ihr habt ja damals 10 Jahre das Pack-Geburtstag dort gefeiert.
Ja.
Und dann durfte ich ja mal auch dort im Backstage mich umschauen. Dort hängen ja die Bilder von den Bands, die dort alle gespielt haben. Und das ist auch so völlig surreale Galerie, so irgendwie mit The Police. Nirvana habe ich noch so auf dem Schirm, waren dort.
Ja,
ne?
Ja. Und Kais und Wu-Tang Clan oder was weiß ich.
Ja,
oder
also
irgendwie so sensationell auf jeden
völlig
Fall.
Völlig verrückte Sammlung auf jeden Fall. Habe ich auf jeden Fall auch drin. Und auch bei mittlerer Größe sind wir so bei 2400 daheim, Schlachthof Wiesbaden. Auch immer so eine Instanz, wo ich sagen muss, haben eine schöne Größe für kleinere Konzerte. Ich glaube, angefangen im Kesselhaus so mit 100 Leuten, sowas. Dann kommt, glaube ich, nochmal der Bereich, wo so 400, 500 Mann rein. Oder ist das das Kesselhaus? Ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, dann, ja, genau. Und die haben das aber alles neu gemacht.
Alles,
ne?
Neu,
das war
ja
jetzt auch geschlossen irgendwie jahrelang. Ne? Also im Schlachthof Wiesbaden habe ich auf jeden Fall auch Slayer in der Originalbesetzung gesehen. Irgendwie, wann war das? Irgendwie 2010 oder sowas? Irgendwie, das war. Und dann war aber der große.
Da seid ihr in die Halle dann wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber die Halle war dann irgendwie auch mal ein paar Jahre lang zu, glaube ich. Ne? So, und dann haben sie es wieder eröffnet oder irgendwie sowas. So, genau. So.
Also, ja, in der Halle war ich tatsächlich auch des Öfteren schon und muss sagen, Halle ist auch noch so von der Größe her, so, du bist noch nicht so ganz weit weg von der Bühne, die ist recht breit. Daher ist auch der Sound und so überall noch gut. Und ich habe dort unter anderem die übermächtigen Kassierer gesehen.
Schön, ja.
Und ich glaube, dazu muss ich dir ja nicht ganz viel sagen. Und zum Thema, was auf der Bühne passiert, werden wir in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall auch kommen. Aber ich glaube, da dürfen die Kassierer nicht fehlen in dieser Folge.
Auf gar keinen Fall.
Das aber so zu den mittleren Clubs und große Clubs oder große Bühnen vielmehr. Dann sind wir ja bei Open End. Was hast du da so auf dem Zettel? Was ist so, du hast ja eben, also größtes Konzert war ja tatsächlich im Stadion, berichtest.
Ja, du meinst jetzt auch Open Air.
Open Air, alles möglich, sag
ich
mal.
Ja, also da, ich sprach es ja irgendwie schon einst an, ist, wo ich mal war in der Wuhlheide und du warst ja offensichtlich letztens gerade erst da oder irgendwie so.
Nee, also vorrangig zu den Beatsteaks Heimspielen, weil das irgendwie von der Stimmung natürlich dann in Berlin als Berliner Band natürlich auch nochmal eine andere Atmosphäre ist so und ja, muss halt sagen, Wuhlheide ist so 22.000 und du hast die Ränge rundherum, du hast eine geile Akustik, du hast Plätze für Leute, wollen es ein bisschen ruhiger haben und können ein bisschen an den Rand gehen zu, du bist auch ganz schnell vor dem ersten Wellenbrecher und kannst dort die Luft brennen lassen, kannst zwischendurch aber zu einem der 20 Toiletten gehen, solange es an dem Tag wie einst, ich glaube es war 2016, keine 42 Grad vor einem Moshpit sind, dann war so der Zapfhahn dann langsam auch am Limit. So, aber ansonsten auf jeden Fall eine der Top-Locations für mich auch in der Größe.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das ist aber auch ganz einzigartig überhaupt, dass das Ding da irgendwie so steht. Ich meine, so, ich war da bei Paul McCartney, glaube ich, und da war ich also auch hin und weg. Einfach so, wie du auch sagst, egal wo du bist und es ist alles irgendwie angenehm und so, das ist natürlich auch für die Leute und für die Atmosphäre, die sie dann auch ausstrahlen, wenn alle gut gucken können und alle eine gute Zeit haben, da ist die Stimmung natürlich auch viel besser, so, weißt du? Ja, auf jeden Fall, sensationell.
Ja, muss ich auch sagen. Und zum Thema groß und größer muss man vielleicht auch das ein oder andere Festival noch mit reinnehmen. So, ich muss sagen, erstes Mal Rock am Ring fand ich übel, war bei mir 2007, waren damals, glaube ich, die Ärzte und das erste Mal Rock am Ring auch ausverkauft.
Aha.
Und dann mit 80.000 Leuten irgendwie oder 90.000 auf dem Konzert zu stehen, war schon so, es hatte absolut nichts Persönliches mehr. So,
das war zu krass
quasi. Du hast quasi auf der Bühne, du konntest noch erahnen, wo jemand steht, so, aber trotzdem hat das irgendwie, der Moment war trotzdem überragend, weil halt, wenn 90.000 Leute irgendwie das Gleiche miteinander machen, damals auch mit so Aktionen, wir sprachen ja davon, die Ärzte haben sowas auch ganz gut im Griff, auch bei so einer Größe, die Leute bei Laune zu halt, so mit Sitzlaola und was damals so alles kam, irgendwie auch phänomenal, ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, also das kann ich mir sehr gut bei den Ärzten vorstellen, dass sie dann genau auch damit spielen, so, weil sie halt auch auf diesen Abend und auf dieses Konzert irgendwie eingehen, so. Wenn das die Band nicht so macht und die einfach nur vor sehr vielen Menschen spielt, das gleiche Konzert, wie sie sonst für nicht so vielen Leuten spielt, da hast du, glaube ich, irgendwie dann vielleicht auch als Zuschauer, der nicht in den ersten 300 Reihen steht, vielleicht auch nicht mehr irgendwie so ganz irgendwie den, ja, die Greifbarkeit da irgendwie so hin oder was, ne?
Aber bei dir, was ist so das Größte, wo du jetzt nicht sagst, da warst du so als Mitmusiker mit ins Boot geholt worden, sondern wo du sagst, so als Künstler, da waren so die meisten Leute mal wegen meiner Lieder da?
Also wegen meiner Lieder oder weiß ich jetzt nicht. Also wir waren mal in Karlsruhe bei Das Fest.
Oh, das sieht auch immer brutal aus, ne?
Da spielst du ja so einen Berg entgegen so. Und das war also schon wirklich krass. Da waren wir zweimal und ich glaube das erste Mal 2010 oder 2011 mit den Monsters nach den Editors oder sowas. Und das war wirklich sensationell, weil alle waren da, das ist ja so, glaube ich, umsonst und draußen so.
Irgendwie.
Die kamen natürlich nicht wegen unseren Liedern dahin, aber es war proppenvoll und es sah unfassbar aus. Und wir haben natürlich irgendwie da mit unserer etwas lapidaren Art, was weiß ich, irgendwie Labinski soll Soundcheck machen, der war aber Bier holen und da sagte man das über das Mikro und alles, weil es war so eine, weil es so eine riesige Bühne so eine war und das war alles so super professionell, kam es, glaube ich, ganz sympathisch rüber, was die Heinis jetzt da irgendwie machen so. Und das war auch ein, also das war wirklich krass, so vor diesem Berg da zu spielen, das und alle hatten eine gute Zeit und hatten die Arme hoch und von links nach rechts und du denkst einfach nur, du bist im falschen Film, so.
Ist, glaube ich, wahrscheinlich gut, dafür kann die Location wahrscheinlich weniger dazu beitragen, aber ich glaube, wenn dann so 20.000 Leute da sind und die auch mitmachen oder auch in den großen Lokalitäten, dann, dass du die Leute auch hinten kriegst.
Ja, ja, aber das, also diese Magie von diesem Berg, dass es da so hoch geht, so, weißt du so.
Aber das ist vielleicht auch das, warum du die Leute so schnell kriegst, weil die Leute dich halt auch von überall sehen.
So ist es, weißt du, das meine ich auch mit der Stimmung in der Wuhlheide oder was weiß ich, dass alle eine gute Zeit haben und nicht ein verdammter Balken davor ist.
Aber so Open Flair und so ist doch für euch eigentlich auch immer so ein Ding, wo ihr auch irgendwie abends schon mal so ein Late-Night-Special oder so gemacht habt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Da sind da bestimmt auch 5.000, 6.000 Mann dann.
Also wir hatten auf jeden Fall wir haben ja auch zwei, dreimal auf der großen Bühne gespielt beim Open Flair und da war dann auch irgendwie der Platz voll, wo ja, glaube ich, dann auch so 10, 12.000 Leute dann irgendwie sind. Aber und das war sensationell bei uns damals, weil wir da irgendwie mittags spielten und vorher da noch nicht so viele waren, aber dann wenn die vielleicht sogar ein ganz bisschen deinetwegen auf den Hauptplatz da oder was weiß ich, sich bewegen vom Zeltplatz runter. Das war natürlich schon irre irgendwie, auf jeden Fall. So.
Aber spult man das dann einfach so ab oder beruhigt man sich so im Sinne von, ich weiß ja, was ich mache und weiß, dass wir als Band funktionieren, oder ist da nicht doch schon mal so?
Also, was ist da doch schon mal?
Ist dann nicht doch so mal so ein bisschen Kackstift da und ich denke mir so,
unterschiedlich.
Wie hältst du die Leute jetzt bei Laune?
Ja. Also so, wenn du da halt so mit deiner Band, was jetzt in meinem Fall so war, jetzt mit den Monsters oder so da hinkommst, da bist du ja nicht alleine und da kannst du dich immer irgendwie stützen gegenseitig, aber wir haben das auf jeden Fall unterschiedlich, total unterschiedlich irgendwie empfunden. So, oder sind damit völlig unterschiedlich umgegangen. So. Und bei dem einen flossen dann irgendwie Tränen irgendwie danach oder irgendwie so. Und weil man dann vielleicht so ein Gefühl hat, dass man das nie wieder erlebt oder irgendwie sowas. Und der eine fühlt sich dann irgendwie eher so und der andere war aufgeregt und jetzt ist besser oder was ist los. Und also so bei mir ist eigentlich so, dass wenn ich dann auf die Bühne komme, also wirklich dann auf die Bühne gehe, nicht dahinter stehe oder so, dann ist eigentlich alles so wie weggepustet. Mhm. So.
So, ja? die 5 Minuten vorher sind,
glaube
ich,
auf jeden Fall, total, und du überlegst noch und dies und das, also nicht immer, aber so, ne, kann ja sein, und dann gehst du auf die Bühne und dann ist irgendwie ganz was anderes, so, ist ein ganz anderes Feeling, so. Ist gut.
Ja,
es schockt total, weil man, alles, was man sich so über, ich denke ja auch viel nach und meine Setlist und was da und hin und her und der Reihenfolge und was man alles und so, und das ist, wenn ich dann auf der Bühne bin, alles völlig Wurst. Also super, dass man das da hat, weißt du, aber genau, also so, dann ist man auf einmal zum ersten Mal am Tag so richtig frei, weißt du, weil es dann darum, weil man es einfach tut, so, genau.
Ja, es, ich weiß es nicht, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich würde, also ich wäre auch, glaube ich, eher so Typ Pessimist, der sagt, dass ich auch von der Bühne gehen würde und würde sagen, das war jetzt wahrscheinlich der Höhepunkt, viel größer wird es niemals mehr wieder werden, so. Und habe ich diesen Moment wirklich ausreichend genossen, so, glaube ich, würde ich
sagen. Typfrage, einfach eine Typfrage, so. Ne?
Und wir wollen natürlich nochmal reinhören, was andere so brauchen, um so in Wallung zu kommen.
Und überhaupt. Und
mit, richtig, daher Lukas von Liedfeld.
Ja, bitte, her damit.
Meiner Meinung nach machen einen guten Club aus, eigentlich in allererster Linie, Leute, die Bock drauf haben. Leute, wenn du ankommst und du merkst, ey, das ist das, was die machen wollen, sie haben Bock darauf, dass du da bist. Die haben Bock darauf, dass du da spielst und machen sich Gedanken darüber, was du brauchen könntest, was du schön finden könntest, was das Konzert irgendwie nach vorne bringen könnte, was die Zuschauer schön finden könnten. Ja, Das finde ich eigentlich das Kriterium Nummer eins. Und alles andere ist Auslegungssache. Und wenn das Publikum halt Bock hat und wie geile Läden ziehen geiles Publikum an und Leute merken, wenn Veranstalter Bock haben und besuchen dann auch gerne solche Veranstaltungen und auch die richtigen Leute besuchen dann solche Veranstaltungen. Deswegen finde ich das wichtigste Kriterium. Wie das jetzt genau aussieht oder wie die Bühne ist, ob die schäbig ist oder ob die groß ist, ist mir eigentlich alles gar nicht so wichtig, wenn der Bock da ist und die Stimmung gut ist. Und das, worauf wir achten, irgendwie da ist und man cool miteinander umgeht, ist, finde ich, der wichtigste Punkt erreicht.
Ja, schön gesehen.
Finde ich eigentlich, ist schon so ein schönes Abschlussstatement. So,
auf jeden
weil
Fall.
Das ist so, es hat so alles drin, weil wenn alle Bock haben und alle fürs Gleiche stehen oder irgendwie alle so ein bisschen Dinge vertreten, dann ist so, wenn es für alle cool ist, für alle cool.
So ist es.
So.
Ja.
Und als kleinen Abschluss außerhalb von jeglicher Wertung bei den Konzertlocations muss ich noch loswerden, was ich jedem und jeder ans Herz legen kann, der beeindruckendste Club, in dem ich jemals war, war das Coco in Soho in London. Wer hätte es gedacht, dass ich dort auch durch eine deutsche Band hingekommen bin, weil die Beatsteaks damals dort spielten.
Ach was.
Und das Coco ist quasi ein altes Theater aus irgendwie, ich glaube, so 19. oder vielleicht sogar 18. Jahrhundert und hat auch diese klassischen Ränge noch oben, diese Balkone,
ja,
wo man
herrlich
sich drauf begeben kann.
Das finde ich auch immer super. Ja,
du hast einen schönen Steher, hast dann aber auch noch zwei große Balkone und hast links und rechts aber noch diese kleinen, wo früher wahrscheinlich die besser betuchten irgendwie dann irgendwie Platz nahmen. Und was diesem Club ganz besondere Magie verleitet, auch ein bisschen Traurigkeit, ist Brian Scott, der erste Sänger von AC/DC, hat sich genau dort totgesoffen damals.
Bon Scott, genau.
Hat dort quasi seine Drinks eingenommen, bevor er dann, ich glaube, im Renault R5 erfroren oder erstickt ist. Darüber wird sich ja heute noch gestritten. Mhm. Und dieser Club war wohl damals so berüchtigt, dass dort auch, es gibt so ein Notausgangssystem, was dann auch untertunnelt ist und so. Und dort war auf den Raver-Partys in den 90ern wohl der Hauptdrogenumschlagplatz, weil dort, sagte man, gab es keine Gesetze in diesen Räumlichkeiten. Und daher ist in diesen, so dieses Ding steckt halt irgendwie voller Geschichten und voller Magie. Und es war auch so vom Erscheinungsbild irgendwie was von einem ganz anderen Stern irgendwie da drin. Muss aber auch sagen, auch preislich waren wir von einem ganz anderen Stern, so, weil ich muss sagen, es ist jetzt nun auch schon 8 oder 9 Jahre her und ich habe dann so ein bisschen geschaut, ja, was könntest du, also so Bierdurst hat man ja dann doch und dann habe ich mir das billigste Bier auf der Karte gesucht, was irgendwie, ich glaube, 9 Pfund kostete.
Ach, ja,
und
bitte.
Das 9 Pfund Bier wurde dann gekonnt nach unten unter die Theke gegriffen, dann kam die 300 Milliliter Dose, das billigste Dosenbier hervor, das wurde lieblos in einen Plastikbecher gekippt, so dass die Hälfte voller Schaum war im Becher. Das, was noch an Flüssigkeit in der Dose war, wanderte in den Müll vor meinen Augen und das hat dann 9 Pfund gekostet. Und ich wusste an dem Tag, so viele Bier werde ich hier.
So, Prost, mein Junge.
Lass es dir schmecken und teil dir sein.
Ja, und trotzdem ist es so, dass du, dass es dein Lieblingsclub ist.
Ja, also dieses ganze Lieblingsclub vielleicht nicht, aber so dieses, man muss einmal da gewesen sein, so. Mhm. So, ja.
Schön gesehen. Haben wir die Telefonjoker alle durch?
Nee, wir haben noch einen auf Halde.
Ist wirklich so, ne?
Wir haben noch.
Oh, schön, freue ich mich.
Schmiddel haben wir noch. Pass auf, wir hören mal rein. Finde ich auch einen ganz anderen Ansatz von dem Lieblingsclub.
Sehr was gut. Zeichnet einen guten Club aus? Da muss ich an unseren guten Kumpel DJ Benny Barfuß denken, der jahrelang bei Le Fly gescratcht hat wie ein Irrer. Der hat mal so schön gesagt, erkennt man einen guten Club daran, dass wenn das DJ-Pult quasi als erstes gebaut wurde und aus Beton meistens gegossen wurde und dann der ganze Club drumherum sozusagen sich dann aufbaut. Dass das sozusagen, das DJ-Pult soll das Fundament sein oder die Bühne, sagen wir mal. Und dann ist das alles schön stabil. Und die Nadel springt nicht sozusagen. Das war so sein Flash. Ansonsten würde ich sagen, ja, klassisch, gute Anlage, dicker Bass, kein Geschepper und einen geilen, gemütlichen Backstage mit einer Couch und Blumen. Ja.
Ja, also nochmal ein ganz neuer Ansatz. Ja. DJ-Pult ist
aus Beton. Genau, man muss das Haus drumherum bauen. Sehr,
richtig,
sehr schöner Ansatz.
Nadel springt nicht mehr.
Ja klar, auf jeden Fall.
Und wer jede Menge über Backstage und Wünsche neben Blumen und bequemen Sofas erfahren möchte, hört nochmal rein in die letzte Folge, weil darüber haben wir uns ja dann auch schon ausgiebig ausgetauscht. Aber ja, so ist es. So hat jeder irgendwie, aber ein bisschen deckungsgleich ist es am Ende, glaube ich, schon.
Na,
so
klar.
Unter Künstlern so.
Ja.
Es sollte gemütlich sein, die Leute vor Ort sollten Bock haben und
auf jeden Fall. So, wenn man willkommen ist, dann so, ist es alles wunderschön und den Rest kriegt man eh irgendwie hin.
Ja.
So, genau.
Und daher, glaube ich, begeben wir uns auch langsam zum bequemen Teil des Tages, denn wir haben heute ja mal eine längste Sendung.
Ist es so?
Ja.
Ja.
40 Minuten mittlerweile.
Na,
hat
bitte.
Mir wieder jede Menge Spaß gemacht.
Unbedingt.
Wie im Flug. Ich hoffe für euch auch.
Ja.
Wenn ihr noch Bock habt und Kraft, drückt nochmal auf Folgen und Abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Lasst nochmal eine nette Bewertung da. Freut uns sehr. Bringt den Podcast so irgendwie dahin, wo er vielleicht auch gesehen und dann auch gehört wird.
Mhm.
Und ich freue mich jetzt schon darauf, dich nächste Woche wieder hören zu dürfen. Bis dahin.
Gleichfalls. Tu und Söhne.
Gut.
Peace and love. Schöne Woche.
Tschüss.